mal Matthäus 4, 1 bis 11 auf.
Matthäus 4, 1 bis 11. Ich möchte einige Gedanken dir weitergeben, die sicher dich segnen, vielleicht auch verändern werden. Zumindest wird es dich herausfordern. Es geht darum, wie du Autorität von Gott empfängst, und zwar an einem bestimmten Ort. Ich empfange von Gott Autorität an einem bestimmten Ort, nämlich in der Wüste. Erlange Autorität in der Wüste, so heißt das Thema. Ihr Lieben, wenn wir uns das Neue Testament anschauen und die Evangelien, dann sehen wir immer eins, nämlich, dass Jesus seine Jünger mit Autorität ausgestattet hat. Mit einer Salbung, die nicht sie selber haben, sondern mit einer Autorität, die vom Himmel kommt. Wir können uns den Sendungsbefehl anschauen, Matthäus 28, 18 bis 20. Da sagt Jesus: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und dann sagt er zu den Jüngern: Und jetzt diese Autorität, die mir gegeben ist, die lege ich in dich, Jünger, hinein. Und darum sende ich euch, alle Nationen zu Jüngern zu machen. Und dann kannst du nachlesen in Markus 16. Und geht hin, heilt die Kranken, treibt die Dämonen aus, sprecht in neuen Zungen, geht hin, verkündigt das Reich Gottes, denn ich habe euch Autorität gegeben. Ihr Lieben, das Schlimmste und Schrecklichste ist ein Christ, der nicht weiß, wie viel Autorität von Gott eigentlich in ihm ist. Es ist so schlimm, wenn wir herumlaufen wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Du sollst wissen, Jesus hat dir Autorität gegeben. Das war nicht nur für die 12 Jünger, nicht nur für die Apostel, sondern das war der Befehl, der Sendungsbefehl für jeden Christen. Geht hin, die Autorität, die ich bekommen habe, meine Autorität lege ich in dich hinein. Sag mal zu deinen Nachbarn links und rechts, Jesus hat dir eine unglaubliche Autorität gegeben. Diese Autorität ist nicht nur für Christen, sondern er hat ein zweites Gefäß Autorität gelegt. Ihr Lieben, Zeichen und Wunder zu tun, Kranke zu heilen, das Reich Gottes zu verkündigen. Wenn wir das nicht erleben würden, Depressionen werden geheilt, Fesseln der Sünde zerbrechen, Krankheit verschwindet, dann würden wir nicht davon sprechen und erzählen. Menschen werden verändert, Neurodermitis verschwindet und all diese Dinge. Wir haben einen lebendigen Gott und es gibt ein zweites Gefäß, wo Jesus seine Autorität hineingelegt hat. Matthäus 16, Vers 16, kannst du das nachlesen? Das ist die bekannte Geschichte, in der Jesus zu Petrus spricht und sagt: Petrus, du bist der Fels. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforte der Hölle sollen sie nicht überwinden. Der zweite Punkt von Autorität ist die Gemeinde. Eine bist du. Ist der Christ, ist der Jünger Jesu, der Jesus nachfolgt. Der zweite Punkt ist die Gemeinde. Die Gemeinde Jesu. Und hier Matthäus 16, wenn du es dir genauer anschaust, das ist heute nicht das Thema, da wird über die Gemeinde Jesu weltweit gesprochen. Nicht über eine Denomination, nicht über eine Kirche. Es ist ganz gleich, welches Gemäuer sie hat, ob es in einem Zelt ist, ob es einen Kreuztraumhauf hat oder wie sie auch aussieht, ob es einen Spitzenturm hat oder ein Flachdach oder wie es auch aussieht. Es ist unabhängig davon, in meine Gemeinde, sagt Jesus, habe ich meine Autorität hineingelegt. Und wenn du hineinschaust, Matthäus 18, 18, da sagt er, in die lokale Gemeinde. Es gibt Menschen, die laufen da rum und sagen, ich gehöre zum weltweiten Leib Jesu. Und eigentlich sagen sie damit, ich möchte mich nicht integrieren lassen, einpflanzen lassen in die lokale Gemeinde. Ihr Lieben, das geht nicht. Nur wenn ich eingepflanzt bin in eine lokale Gemeinde, irgendwo verbindlich, irgendwo konkret, irgendwo, wo ich sage, das ist meine Gemeinde, das ist meine Familie, da lebe ich verbindlich. Da sagt Jesus, darauf liegt eine große Autorität, auf der lokalen Gemeinde. Matthäus 18, Vers 18. Die so unglaublich groß ist, dass Jesus zu den Jüngern sagt, dass der Gemeinde es sogar gegeben ist, über Menschen, die unverbindlich, die in Sünde leben. So sagt das Wort Gottes. Die sich nicht korrigieren lassen, die weglaufen, die in Sünde leben. Mit denen man spricht wieder und wieder. Dann steht da Matthäus 8, Vers 16, so sei er für dich wie ein Heide und Zöllner, dass die Gemeinde sie für Heide und Zöllner erklären kann. Wer kann das tun? Welcher Mensch kann das machen? Ich glaube, niemand. Der Prinz schreibt in seinem Buch über die Gemeinde Folgendes. Er sagt, wenn ich die Wahl habe, dann wähle ich lieber, in einer Gemeinde unter Autorität zu leben, als dass ich dagegen kämpfe, links und rechts. Das Risiko ist mir zu groß einfach, weil Gott der Gemeinde so viel Autorität gegeben hat. Aber ihr Lieben, das ist nicht mein Thema. Wir sollen festhalten, Jesus hat eine unglaubliche Autorität in uns hineingelegt. In dich und in die Gemeinde. Und diese Autorität hat immer ein Ziel. Das Ziel sind Menschen. Eine Gemeinde ist nicht aus Steinen gebaut, sondern eine Gemeinde ist aus Menschen gebaut. Es ist kein Ziegelberg irgendwie, der wie ein wilder Haufen zusammenliegt, sondern es ist wie eine gebaute Wand. Wir sind, sagt das Wort Gottes in 1. Petrus, wie lebendige Steine aneinander gebaut. Der eine stützt den anderen, der eine steht über dem anderen und hält ihn, der andere ist wieder über dem anderen und trägt ihn, der eine dient dem anderen und so weiter und so weiter, als lebendige Steine eingefügt in den Bau Gottes. Ihr Lieben, das Ziel Gottes für seine Schöpfung ist klar, für jeden Einzelnen. Das Ziel Gottes ist der Mensch. Das Ziel Gottes bist du und das bin ich. Das Ziel Gottes sind Menschen. Menschen sind das Wertvollste, ihr Lieben. Nicht das Gemäuer ringsherum. Es ist schön, in einem Zelt zu sein hier. Halleluja. Es ist nicht, wie es aussieht. Sondern das Ziel Gottes sind Menschen. Menschen, die gerettet werden. Menschen, die befreit werden, wiederhergestellt werden. Menschen, die ein Zeugnis geben, so wie wir gerade gehört haben. Ich komme zu mir an meinem Arbeitsplatz und sie fragen mich, was ist in dir los? Da ist etwas verändert. Da strahlt ein Licht in dir. Wer ist das in dir? Ich kann es dir sagen, es ist Jesus. Jesus ist das Licht der Welt. Es gibt ein Ziel. Und wir beschäftigen uns gerade damit, auch darüber werde ich jetzt noch nicht predigen. Ich komme jetzt gleich mit einer Steilkurve auf das Predigtthema zu. Aber liebe, wir beschäftigen uns gerade hier in unseren Zellgruppen, in den 7 Schritten der Freiheit. Und das ist gewaltig, was dadurch gerade passiert. Wir werden gerade in Zellgruppen jeden einzelnen Schritt der Freiheit durchgehen. Alles, was mit Vergebung, mit Bitterkeit zu tun hat, mit Befreiung, mit Heilung, Wiederherstellung, Schritt für Schritt, 7 Schritte der Freiheit, das ist die Antwort für jeden Christen, der irgendwo noch in Gebundenheit drin ist. Und das kann nur passieren, wenn wir die Autorität Jesu kennen. Wer möchte mehr von der Autorität Jesu haben? Ich glaube, jeder hier, oder? Ich glaube, jetzt habe ich es dir richtig schmackhaft gemacht. Aber schau mal, wenn wir wissen, dass der Herr uns mit der gleichen Autorität ausgestattet hat, wie sie Jesus hatte. Jesus sagt, ich habe euch gesandt, die gleichen Werke oder noch größere Werke zu tun, als ich die getan habe. Da müssen wir eine Lektion von Jesus lernen. Jetzt sind wir Matthäus 4. Wir müssen eine Lektion von Jesus lernen. Und zwar von der Geschichte Jesu in der Wüste. Und ich möchte diese Geschichte vorlesen, Matthäus 4. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er beantwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels. Und er sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn? So wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm alleine dienen. Und jetzt kommt der Vers, der ist so wunderbar. Da verließ ihn der Teufel. Und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. Wer möchte das, dass die Engel dienen? Das ist doch herrlich, oder? Was für eine Perspektive, dass die Engel zu dir hintreten und dir dienen. Und dazu müssen wir wissen, was das für eine Lektion ist hier. Die Lektion in der Wüste. Diese Konfrontation Jesu mit dem Teufel in der Wüste. Und ich muss kein prophetisches Wort haben, um anzunehmen, dass hier einige in einer kräftigen Wüste sitzen. Sie sind ja ganz unterschiedlich. Manchmal ist es eine Glaubenswüste, manchmal ist es eine Finanzwüste, manchmal ist es eine Beziehungswüste. Aber meist ist eine Wüste sehr sandig und man kann schwierig daran laufen. Ich weiß nicht, ob du schon mal am Sandstrand entlang gegangen bist. Ich mag das nicht. Meine Frau mag das, aber ich mag es nicht. Erstens kriegst du sandige Füße. Zweitens kommt man nicht vorwärts. Drittens holt man sich Blasen, auch bei nackten Füßen, wenn man lang genug im Sand läuft. Kennst du das auch? Holt man sich Blasen, das ist ganz schrecklich. Also was macht man? Man geht möglichst nah ans Wasser. Da wo das Wasser hin, da ist der Sand fest. Gell? Und dann läuft man, da macht Spaß, ist ganz schön. Wenn das Wasser nicht dann zu hoch kommt, dann sackt man dann ein. Und wenn man dann noch auf irgendeine Muschel tritt und dann noch auf irgendeine Qualle drauf oder irgendwie. Also ich liebe das nicht, ich liege lieber am Strand und schwimme lieber. Wie auch immer, auf jeden Fall viele sind in der Wüste. Und es ist wichtig, dass wir wissen, warum das so ist. Weil oft klagen und jammern wir, aber du musst wissen, dass diese Wüste der Ort Gottes ist, damit du Autorität empfängst. Das ist nicht die Endstation deines Lebens. Diese Wüste ist nicht dafür, ist nicht gekommen, weil du so schrecklich schuldig geworden bist. Viele klagen sich ja unendlich an, sagen, jetzt bin ich in der Wüste gelandet, weil was weiß ich, wie mir passiert ist. Dann zermartern sich selber und sie versinken im Schlick und im Treibsand. Diese Wüste ist der Ort, weil der Herr dich etwas lernen möchte. Und ich habe eine gute Botschaft für dich. Auch Jesus ist in die Wüste geführt worden. Und er war ohne Sünde. Puh, kannst du mal schnell durchschnaufen. Gut zu wissen. Halleluja. Also wofür sind Wüsten da? Ihr Lieben, wir müssen wissen, die Wüsten sind die Feuerproben Gottes. Du empfängst Autorität vom Herrn nicht an irgendeinem behaglichen Ort. Du kannst dich nach Hawaii fliegen und dich an den Sandstrand setzen und deinen Bauch in die Sonne halten. Einen netten Urlaub an, Herr, jetzt empfange ich Autorität, Halleluja. Und du studierst auch eine halbe Stunde Bibel und dann liest du kiloweise Erweckungsliteratur. Benny Hinn, 5 Bücher. Ziehst dir alle Videos rein und jetzt hast du also Autorität empfangen. Und oft kommen Menschen dann wieder und sagen, ich bin so aufgebaut, da ist so viel Glauben in mir. Das Geld genau ein Tag und dann kommt irgendein Kontoauszug. Wüste. Was habe ich jetzt wieder gemacht, Gott? Was habe ich falsch gemacht? Du sollst wissen, wir empfangen Autorität nicht an einem behaglichen Ort, sondern nur in der Wüste. Sag mal zu deinen Nachbarn links und rechts. Du empfängst Autorität nicht an einem behaglichen Ort, sondern in der Wüste. Sag das mal. Ich muss gestehen, manchmal liebe ich es, Boxkämpfe zu sehen. Ich weiß, manche können das nicht verstehen und schütteln ihren Kopf. Meine Frau mag es überhaupt nicht. Aber es ist nun mal so, vielleicht ist das die Prägung meines Vaters. Wir sind nachts aufgestanden und haben Cassius Clay gegen Joe Frazier uns angeschaut. Da war ich 8 Jahre, sehr wahrscheinlich kommt es daher. Ja. Und ich fand das irre cool, sehr wahrscheinlich auch, weil ich einfach in der Nacht aufstehen durfte. Aber seitdem verziehe ich mich manchmal, wenn Charlotte und Ruth was Wichtiges zu besprechen haben, und gucke da mal so ganz heimlich da rein, wenn dann so ein Weltmeisterschaftskampf kommt. Und so per Zufall klicke ich dann da drauf und sage, Mensch, das ist aber jetzt nicht keine Anfechtung, das scheint Geistesleitung zu sein, Halleluja. Ja. Und wenn dann so ein Schwergewichtskampf, so ein Weltmeisterkampf, dann auch noch, wo es so richtig abgeht, dann macht das eigentlich Spaß, weil normalerweise fliegen die Fäuste da nicht so, sondern die sind so wie zwei Klötze da und das passiert überhaupt nichts bis zur 12. Runde und dann gibt es irgendwelche Punktabrechnungen und so. Aber der letzte Kampf, der war cool. Ja, dieser Südafrikaner, gibt es Südafrikaner hier? Ja, gibt es irgendwelche Südafrikaner? Dieser Südafrikaner, dieser No-Name, der ließ einfach mal, der polierte seine Fäuste. Haben das einige von euch gesehen? Okay, gut. Ja. Und dann ging es ab, rapzapp in der ersten Runde, da lag der Freund schon da. Ist ja ein sympathischer Kerl, der Dr. Klitschko, da lag er da, bumm. Und dann, in der zweiten Runde, war es außen vorbei. So, dein Kampf in der Wüste hat 3 Runden. Hat 3 Runden. Dann ist die Frage nur, wer liegt auf der Matte, der Teufel oder du? Also bei Jesus kannst du sehen, dass der Teufel auf der Matte lag. Jede Runde eindeutig ging an Champion Jesus. Halleluja. Komm, lass uns Jesus Applaus geben. Jede Runde. Und genauso soll jede Runde auch an dich gehen, weil du mit Jesus kämpfst. So, aber was ist die erste Runde? Wir wollen uns das anschauen, die erste Runde her. Oh ja. Jeder, der in der Wüste ist, der wird durch diese Runden durchgehen. Und du wirst mal schauen und manche Dinge besser verstehen. Erste Runde, da tritt der Versucher zu ihm hin und spricht, bist du Gottes Sohn? So spricht, dass diese Steine Brot werden. Ich meine, du musst jetzt verstehen, 40 Tage hat er gefastet, 40 Tage nichts gegessen, 40 Tage nur Wasser getrunken. Und dann kommt der Versucher und sagt, und er sieht so ein richtiges, leckeres Joggingbrot oder irgendwas, ich weiß nicht, was es ist, Vollkorn oder irgend so ein, wie heißen die Brote, Susanne, du verkaufst Joggingbrot, ist gut, ja. So richtig, das bekommt einen Mund, das lächelt ihn an und ruft immer zu Jesus, iss mich, iss mich, iss mich. Ja, nach 40 Tagen Fasten. Aber dieses Brot steht für etwas anderes, das ist die erste Runde. Dieses Brot steht für Versorgung, für Bedürfnisse. Und eigentlich steht dieses Brot dafür, für die erste Runde des Versuchers, der dich in eine Position bringen möchte, dass du dich mehr nach den Gesetzen dieser Welt richtest, als nach dem Wort Gottes. Die erste Runde steht für Materialismus. Und damit meine ich nicht einfach Materialismus zu besitzen. Ihr Lieben, ich habe oft darüber gepredigt. Das Wort Gottes sagt, dass wir wohlständig sein sollen. Der Herr möchte, dass wir haben. Gott möchte uns beschenken. Gott möchte, dass wir nicht nur ein bisschen haben, sondern wir sollen Geber sein. Darüber spreche ich nicht, ihr Lieben. Sondern ich spreche über etwas anderes. Über Menschen, die dann in einer gewissen Situation anfangen, sich auf ihre eigene Fähigkeit, anstatt auf das Wort Gottes zu verlassen. So wie ich beim Opfer darüber gesprochen habe. Zuerst gebe ich im Glauben, aber dann auf einmal stehe ich nicht mehr auf dem Wort Gottes. Oder auch meine Beziehung zum Herrn, in meinem Dienst zum Herrn, meine eigenen Fähigkeiten. Ich grenze mich auf einmal ein. Auf einmal ist es meine Stärke, sind meine Ressourcen. Oh ja, ich glaube, ganz theoretisch. Herr, weißt du nicht, wie viel ich dir gebe? Über 10% und mein Opfer und dieses und jenes. Und du rechnest dem Herrn vor. Und du sagst, Herr, weißt du, wie viel Zeit ich dir gebe? Dieses und jenes mache ich. Siehst du das nicht, Herr? Und du fängst an zu rechnen. Herr, weißt du nicht, dass ich dir nachfolge? Und du fängst an, deine Ressourcen aufzurechnen mit dem Wort Gottes. Und merkst auf einmal, dass der Teufel dich niedergeschlagen hat in der ersten Runde. Ja? Und deine eigenen Bedürfnisse, die wichtiger geworden sind als die Bedürfnisse Gottes. Vielleicht geht dir das nicht so. Aber ich weiß, dass es leicht ist, Jesus zu glauben und zu nachzufolgen, wenn es dir gut geht. Aber ich spreche jetzt mal über die Wüste. Ich spreche jetzt mal über die Krise. Ich spreche jetzt über den Bereich, wo es dir gerade mal nicht gut geht. Ich spreche dir über den Bereich, wo du an deinen Bankautomaten gehst und mit deinem Banker gesprochen hast und die Aufträge kommen nicht. Da, wo es kriselt in deiner Beziehung. Und ihr Lieben, das soll es ja bei Christen auch geben und das ist okay. Wo es kriselt in der Beziehung zu deinen Kindern, zu deinen Eltern. Und ganz genauso, wo es kriselt unter Geschwistern. Hey komm, lass uns mal nichts vormachen. Das gibt es in der Gemeinde. Weil der Punkt ist, dass der uns nicht zu perfekten Menschen geschaffen hat, sondern zu Menschen, die es gelernt haben zu vergeben und die am Kreuz angekommen sind, die Versöhnung und Gnade kennengelernt haben. Aber was ist in der Wüste? Die erste Runde in deiner Wüste ist, dass der Teufel kommt und sagt, komm, kümmere dich um deine Bedürfnisse. Du hast doch Bedürfnisse. Du hast doch auch Bedürfnisse. Dein Brot. Hey, du hast Bedürfnisse, kümmere dich endlich mal darum. Die anderen, die sehen das nicht. Dein Bruder, deine Schwester sieht das nicht. Deine Frau kennt deine Bedürfnisse noch nicht mal. Du selber, kümmere dich um deine Bedürfnisse, hol's dir. Das ist das Brot. Das ist das Brot, ihr Lieben. Das ist die Versuchung. Und genauso war das. Jesus wollte das Ziel des Vaters, Menschen zu retten. Er hätte das nie aufgegeben, aber der Teufel, ihr Lieben, ist schlau. Wir denken, dass der Teufel mit dicken Dingen kommt. Mit dicken Sünden. Aber der Teufel ist schlau, ihr Lieben. Es steht hier, es geht um die Versuchung. Und wir müssen erklären und kennenlernen, was eine Versuchung ist. Eine Versuchung ist etwas anderes als Sünde. Denn Jesus war ohne Sünde, aber er wurde vom Teufel versucht. Einige kriegen jetzt schon hier da oben, denken, was will er denn jetzt? Worum geht's jetzt? Hey, der Teufel ist schlau. Weißt du, was er macht? Er versucht einfach, die guten Dinge in die Höhe zu kochen. So ein Töpfchen, was zuerst ganz gut aussieht, versucht er höher zu kochen. Die Temperatur, die zuerst okay ist, kocht er höher, sodass es zu Sünde wird. Und du fängst an, in eigener Regie zu handeln. Ich sag dir mal, was es alles ist. Dann wird auf einmal dein Ausruhen. Wer möchte sich ab und zu mal ausruhen? Kann ich mal sehen? Oh, das ist herrlich. Ausruhen. Wenn du mal so richtig gestresst bist. Beine hoch, Tasse Kaffee. Weiß nicht, wie du es machst. Ich trinke eine Tasse Kaffee dann. Ja. Ausruhen, richtig mal entspannen. Ist das Sünde? Oh, natürlich nicht. Ausruhen ist super. Und der Teufel kocht das höher. Hey, du brauchst mehr Ruhe. Vor allen Dingen Ruhe vom Jobst und vom Günther. Pass auf, dass du dem Günther nicht in die Arme läufst. Der hat wieder einen Gebetseinsatz für dich. Pass auf, die ganzen Dinge hochkochen. Er kocht es hoch. Noch mehr. Ich brauche noch mehr. Und auf einmal wird dein Ausruhen zur Faulheit. Und da ist es Sünde. Verstehst du? Der Teufel kommt nicht direkt von vorne. Der weiß ganz genau, wenn er kommt mit Mord und mit Diebstahl oder mit irgendwelchen grässlichen Dingen, wird zu sagen, Wird das jeder hier sagen? Wer hätte hier Autorität zu widerstehen, wenn der Teufel jetzt mit solchen Sachen kommt? Kann ich mal sehen? Also ich möchte aber deine Hand sehen hier, das bete ich sofort für dich. Aber so die kleinen Sachen. Ja? Ich habe so eine Liste gesehen. Schweigen wird zum Abbruch der Kommunikation. Ertrag und Erlös wird zu Habsucht und Gier. Freude am Leben wird zur Ausschweifung, wenn ich zulasse, dass der Teufel das hochkocht. Hingabe wird auf einmal zur Askese. Interesse am anderen Der Teufel kocht es hoch. Was gut ist, kocht er hoch. Zu Neid und Konkurrenz. Ärger zu Jähzorn. Gewissenhaftigkeit zu Perfektionismus. Wisst ihr, worüber ich spreche? Er sagt, nimm das in deine eigene Regie. Nimm das in deine eigene Hand. Komm, mach noch mehr, 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 mehr. Befriedige das, was du selber brauchst. Das ist das Brot hier. Wenn du dazu Ja sagst, hat der Teufel dir eins auf die Nase gehauen. Da liegst du in deinem Sand. Und dann musst du erstmal deinen Sand aus deinen Kleidern schütteln und eine Entscheidung fällen. Und wir sehen hier, wie Jesus sagt zum Teufel, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern ich stehe auf dem Wort Gottes. Die zweite Runde. Der zweite Test, interessiert er dich? Da geht es um Stolz und Überhebung. Ich möchte es dir vorlesen. Da spricht der Teufel zu ihm, bist du der Sohn Gottes? Wirf dich hinab von dieser Zinne, von der Zinne des Tempels. Wenn du in Israel schon mal warst, dann kannst du die Zinne des Tempels immer noch sehen. Die ist immer noch da. Sie ist sehr hoch. Ich weiß nicht, 50 Meter, 80 Meter hoch. Ja? Wirf dich herab. Er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Der Teufel versucht ihn jetzt mit Stolz zu ködern. Der nächste Angriff, er versucht an seinen Stolz zu appellieren. Hey Benjamin, ich weiß, du hast keine Probleme mit Stolz. Aber da gibt es eine kleine Sache bei dir. Da könntest du echt Power haben. Und du könntest die Anerkennung bekommen, wenn du das tun würdest. Ich weiß, Anke, du hast überhaupt kein Problem mit Stolz. Aber wenn du das tust in der Gemeinde, würden dich alle sehen. Und alle würden dich bewundern. Und sagen, was ist das für eine geistliche Lady? Ich weiß, Matthias, du hast überhaupt kein Problem mit Stolz. Aber wenn du das tust, würden alle Kameras der Welt auf dich gerichtet sein. Und du würdest bekannt als der beste Medienmann weltweit. Natürlich in aller Demut, Matthias. Ich appelliere auf deine Demut, auf die du so stolz bist. So macht der Teufel das. Ja? Gebrauche das, damit du bewundert wirst. Jeder Mensch möchte bewundert werden. Gibt es jemand? Jeder Mensch möchte anerkannt werden. Wer möchte anerkannt werden? Kann ich mal sehen? Jeder Mensch möchte das weitergeben. Er möchte sehen, dass seine Gaben und seine Fähigkeiten irgendwann mal anerkannt werden. Und Leute gehen oft kaputt daran. Sie gehen kaputt daran. Sie leiden daran, dass sie nicht anerkannt werden. Dass ihre Fähigkeiten nicht gesehen werden. Der Teufel appelliert genau daran. Und ihr Lieben, wir sehen hier Jesus. Jesus ist anders. Jesus haut dem Teufel einen auf die Nase. Wenn du dich da kriegen lässt, dann wirst du in einer Wüste im Sand landen. Und deine Autorität wird nicht wachsen können. So, Jesus stellt sich nicht in den Mittelpunkt, sondern er dient dem Herrn, er dient dem Vater. Er weiß, dass die Autorität, die er hat, nicht seine Autorität ist. Und er hat einen Schlüssel in der Hand. Ihr Lieben, die Nachfolge Jesu, die Autorität, funktioniert nicht ohne diesen Schlüssel. Soll ich ihn dir geben? Willst du es wirklich wissen? Im Ernst? Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, sagt das Wort Gottes. Wer möchte Jesus nachfolgen? Der verleugne sich selbst und nehme mein Kreuz auf sich und folge mir nach. Es gibt keinen geringeren Preis. Und das war bei Jesus. Er, der alle Reichtümer hatte, verleugnete sich selbst. Kannst du nachlesen, Philipper. Und anstatt zu klagen und zu schreien über seine Wüste,
Anstatt dass er lamentiert, legt er sein Selbst nieder. Du kannst es mal nachlesen in meinem Buch. Da habe ich eine ganze Aufstellung von Selbst hingeschrieben. Ich habe mal eine Zeit lang das mal im Duden nachgelesen, was da alles über das Selbst steht. Das ist der Hammer. Selbstbewusstsein, Selbstbefriedigung, Selbstzweifel, Selbstkontrolle, Selbstfindung, Selbsterlösung, Selbst. Ich glaube, eine Liste von 30, 40 Worten. Jesus hatte Autorität, weil er in der Wüste sein Selbst niederlegte. Nennen wir es mal anders. Das Wo bleibe ich? Nennen wir es mal so. Sein Wo bleibe ich? Ganz oft kommen Menschen zu mir und sagen, wo bleibe ich? Sag mal zu deinem Nachbarn, frag ihn mal, wo bleibe ich? Wo bleibe ich? Hast du schon mal gefragt, wo bleibe ich? Komm, sei mal ehrlich. Wo bleibe ich? Soll ich dir verraten, wo du bleibst? Am Kreuz. Sag mal zu deinem Nachbarn, ich weiß es, wo es ist, am Kreuz. Wow, zweite Runde. Dem Teufel einen auf die Nase gehauen. Bumm. Mensch, der arme Dr. Klitschko, wenn er wüsste, wozu ich ihn als Beispiel gebrauche hier. Aber so ist es. Hey, Teufel, hör genau zu. Jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Wo bleibe ich, gibt es nicht mehr. Mein Ich ist am Kreuz. Und ich habe in Jesus Christus alles erfüllt, alle Mangel nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit aus. Ich bin erfüllt, ich habe allen Segen, ich bin gesegnet mit allen himmlischen Reichtümern, ich bin geheilt, ich bin erlöst, ich bin gerettet, ich habe alles in Jesus. Sag mal laut Amen. Amen. Jetzt kommt die dritte Runde. Der Teufel ist stinkesauer. Zum zweiten Mal hat Jesus ihn zurückgewiesen. Jetzt kommt die dritte Runde. Und jetzt kommt die härteste Runde. Wollen wir es mal uns anschauen. Darauf führt ihn der Herr, darauf führt ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Das ist die dritte Runde. Ich nenne es falsche Anbetung. Und sofort würdest du zurückschrecken und würdest sagen, natürlich will ich Jesus anbeten. Hey, Jobs, was haben wir für eine herrliche Zeit heute gehabt in diesem Gottesdienst? Aber ich meine eine andere Anbetung. Ihr Lieben, heute ist ein Verlangen danach, dass Menschen in ihrer Anerkennung, in ihrer Leistung, in dem, was sie tun, angebetet werden möchten und dass sie ihre Identität nur darin finden. Komm, lass uns mal ganz ehrlich sein. Was ist mit dir, wenn du deinen Beruf nicht hast? Was ist mit dir, wenn du dein Geld nicht hast? Wenn du dein Auto nicht hast? Ich habe mir sagen lassen, dass es sogar in bestimmten Städten und Ländern, vielleicht ist es auch überall, es äußerst dramatisch sein kann, wenn man das Auto nicht mehr hat. Was ist mit dir, wenn du dein Haus nicht mehr hast? Was ist, wenn du die Dinge einfach nicht mehr hast, die deinen Wert ausmachen, dein Geschäft nicht mehr hast? Was ist mit dir? Vor einigen Jahren, naja, einige ist übertrieben, untertrieben. Ich denke, es ist schon 25 Jahre her. Auf jeden Fall vor langer, langer Zeit, wollen wir es mal so sagen, war ich bei der Bundeswehr. Und Jesus hatte mich darum gebeten, ich hatte gebetet und er hatte gesagt, ich möchte, dass du dorthin gehst. Ich möchte, dass du den Menschen dienst, dass du für sie betest, dass du da evangelisierst. Und ich hatte eine interessante Erfahrung, die ich bis heute nicht vergessen habe. Die Erfahrung war, die Menschen mussten ihre Sachen abgeben. Verstehst du, die Männer kommen dahin mit Goldkettchen, Der eine hat eine ganz teure Uhr, der eine ganz teure Brille, Designer-Klamotten, der andere hat ganz einfache Klamotten. Und dann gehen sie in die Kleiderkammer, geben ihre Klamotten ab und kommen alle im gleichen hässlichen Grün wieder raus. Das ist für manche ganz schön hart. Sie haben einfach nur einen Namen da, kein Zeichen, kein Abzeichen. Sie sind einfach nur ganz normale Leute. Und die Menschen konnten das nicht verkraften, wie ich da gesehen habe. Einige fingen darüber an zu trinken, weil sie ihre Identität, ihren Wert verloren hatten. Viele wurden Alkoholiker da. In dieser Zeit habe ich eine Sache gelernt als junger Christ, was es heißt, wenn du deine Identität als Christ hast. Ich kam dorthin und nationalsozialistische Tendenzen waren sehr stark. Und Leute nannten mich, weil sie wussten, dass ich Christ bin, den Schweinepriester. Weil ich sofort meine Bibel auf den Tisch legte, ich den Rat von meinem Schwiegervater bekam, sofort ein Poster an die Wand zu machen, dass es klar ist, wer Jesus ist. Und so bekannte ich mich sofort zu Jesus. Und sie lachten über mich. Sie tranken ihren Alkohol, schütteten sich die Hucke voll und sie lachten über diesen blöden Christen, der so fromm ist und der Bibel liest. Und sonntags manchmal, wenn andere in die Gemeinde oder in die Kirche gingen, da lag ich unter meinem LKW und unter meinem Lastwagen und hatte eine Kratzebürste in der Hand und entrostete das Militärfahrzeug von Rost, das war das Wort, genau, von Rost. Und der Rost rieselte mir ins Gesicht und dachte, Herr, das ist eine gute Anbetung am Sonntag. Aber manchmal kamen sie zu mir hin. Diese stolzen, kaputten Leute, vollgeballert mit Alkohol. Und dann wurde ihre Zunge gelöst. Sie kamen zu mir hin und sagten zu mir, was ist mit dir? Warum bist du so? Wer ist das in dir? Was ist mit diesem Jesus? Ihr Lieben, wo ist unsere Identität? Und Anbetung ist die Frage, was im Zentrum meines Lebens steht. Das bete ich an. Natürlich, du wärst nicht hier, wenn du Jesus nicht lieben würdest. Aber im Zentrum, das, was mich bestimmt, was mich prägt, wodurch ich meinen Frieden bekomme, das betest du an. Und ihr Lieben, die stärkste Waffe ist die Waffe der Anbetung und des Lobpreises. Der Götzendienst in Israel entfaltete sich, weil das Volk Israel die Götzen anbetete. Nicht einfach nur, weil sie da herumstanden. Das, was wir anbeten, bekommt Macht und Autorität. Und deswegen sagt der Teufel, bete mich an, denn er wusste, damit hat er die Macht in seiner Hand. Und wie viel mehr Macht und Autorität, wenn du Jesus anbetest? Und zwar, wenn du es gelernt hast, Jesus anzubeten und deinen Geist in die Gegenwart Gottes hochzuheben, über alle Umstände und Situationen und Wüsten. Oh, Daniel hat den Herrn angebetet, da in diesem Feuerofen, da war das Feuer um ihn herum. Und er hob seine Hände und er betete den Herrn an über diesem Feuer, weil er wusste, er ist Gott und er ist Herr und ihm gebührt Anbetung und die Macht Gottes wurde freigesetzt und er kam unversehrt aus diesem Feuerofen heraus und du kannst es nachlesen, er roch noch nicht mal nach Feuer. Er betete den Herrn an. David hat den Herrn angebetet, als Saul mit dem Spieß nach ihm schleuderte. Er pries ihn ganz gleich, egal wie es um ihn herum war, ganz gleich wie die Probleme waren, ganz gleich was. Er betete den Herrn an, weil die Anbetung, ihr Lieben, ist nicht die Sache meines Gesangs, nicht die Sache meines Gefühls, denn die Anbetung ist die Entscheidung meines Herzens, Gott die erste Stelle zu geben. Paulus und Silas im Gefängnis beteten den Herrn an. Sie waren eingeschlossen im Block. Sie waren gefangen. Sie konnten sich nicht bewegen in einer verzweifelten Situation. Und wenn das Wort Gottes genau nachliest, dann kannst du nachlesen, sie standen vor der Hinrichtung. Und sie erhoben ihre Hände und beteten den Herrn an. Und sie priesen, du kannst das nachlesen in der Apostelgeschichte, den Herrn so laut, dass die Grundfesten dieses Gefängnisses anfingen zu zittern. Nicht, weil sie so laut sangen, sondern weil sie das Herz Gottes trafen, weil Gott anfing, sich zu bewegen. Weil die Mächte Finsternis zerbröselten. Und die Fundamente des Gefängnisses fingen an zu zittern und die Mauern fielen ein. Und du kannst es nachlesen. Und die Türen, die verschlossen waren, öffneten sich. Wenn du möchtest, dass die Türen, die verschlossen sind, sich öffnen, dann überlege, wen du anbetest. Das ist die dritte Runde. So, Jesus pries seinen Vater. Er erhob ihn. Er betet ihn an. Ihr Lieben, das ist die stärkste Waffe. Wenn du deine Hände hochhebst, heb mal deine Hände hoch zum Herrn. Und deine Hände nicht nur einfach Hände des Lobpreises, eine Anbetung sind, sondern deine Hände sind und verwandeln sich in Messer, in scharfe Schwerter, die die Finsternis durchdringen und die den Himmel öffnen für deine Segnung. Kannst du dazu Amen sagen? Dann kannst du nachlesen zum Schluss. Jedes Mal widersteht Jesus in Autorität. Dreimal. Und ich weiß nicht, in welcher Runde du gerade bist. Vielleicht bist du gerade in irgendeiner Wüste. Vielleicht bist du gerade irgendwo. Wüste deiner Finanzen, Wüste deiner Zweifel, Wüsten deiner Glaubenszweifel, Wüsten deiner Beziehungen, Wüsten deiner Krisen, wo auch immer. Ich habe eine gute Botschaft für dich. Es ist der Trainingsort Gottes für dich, damit du in Autorität aufstehst und dass Gott dich gebraucht. Und der Teufel soll geschlagen werden an dem Ort, wo du gerade bist. Vielleicht ist es, dass du dich dem Herrn unterordnest. Vielleicht ist es, dass du deinen Stolz niederlegst. Aber ich sage dir, wie die Geschichte ausgeht. Lukas 4, 13 und 14. Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Er war vorher erfüllt mit dem Heiligen Geist. Vorher sprach der Vater zu ihm, siehe, du bist mein geliebter Sohn. Aber nach dieser Wüste geht er in der Kraft des Geistes. Und die Engel dienen ihm. Und ihr Lieben, das war die Vorbereitung für die Werke Gottes. Gott hat etwas vor mit dir. Und er fängt an, das Reich Gottes zu verkündigen. Er fängt an, krank zu heilen. Er fängt an, Menschen zu dienen. Er fängt an, die Menschen zur Heilung, Wiederherstellung zu rufen. Das ist der Auftrag für dich und für mich. Matthäus 28, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden, sagt Jesus. Siehe, ich sende dich. Ich sende dich, sagt der Herr. Nicht in deiner Autorität, sondern in meiner Autorität. Bist du in der Wüste? Bist du in so einer Situation? Dann sollst du wissen, dass Gottes Trainingsfeld ist, deine Feuerprobe, wo du drei Runden zu schlagen hast. Vielleicht hast du schon zwei Runden erfolgreich hinter dir. Vielleicht stehst du aber auch an jedem Punkt, jedem einzelnen Punkt. Und ich sage dir, deine Entscheidung gibt dir die Autorität von Gott. Vielleicht ist es, dass du dich ihm unterordnest unter seiner Herrschaft. Vielleicht ist es, dass du deinen Stolz niederlegst. Vielleicht ist es deine Entscheidung, welche Position Jesus in deinem Leben hat, welche Position er wirklich hat. Vielleicht ist es deine unwiderrufliche Entscheidung in dieser Situation. Herr, es ist unwiderruflich fest, ganz gleich, was das bedeutet. Du bist die Nummer eins. Und ihr Lieben, das ist nicht eine Entscheidung, die ich mal so locker leicht am Sandstrang von Honolulu fälle. Sondern diese Entscheidung fälle ich, wenn es um mich kracht und blitzt. Wenn mein Boden weggezogen wird. Diese Entscheidung fälle ich, bin ich mehr als alles in der Welt Gott brauche. Diese Entscheidung fälle ich, wenn ich in dieser Wüste bin. Und ihr Lieben, so eine Entscheidung braucht Jesus, um seine Autorität auf dich zu legen. Das ist die unwiderrufliche Entscheidung. Herr, du bist an erster Position in meiner Entscheidung bezüglich meiner Finanzen. Egal, was mich das kostet. An erster Position. Ihr Lieben, als wir die TOS gründeten, da gingen wir durch eine Phase hindurch, als der Herr Charlotte und mich fragten, wollt ihr wirklich abhängig sein von mir? Charlotte wurde die Promotion in alte Geschichte angeboten. Und wir hatten andere Möglichkeiten. Und Gott sprach und er gab uns das Privileg, hier das Werk Gottes aufzubauen. Aber ich sage dir, wir sind da nicht reingehüpft, sondern wir sind auch durch Krisenzeiten durchgegangen. Wir sind durch Zeiten durchgegangen, wo wir geschrien haben zu Gott. Wo wir gesagt haben, Herr, wir haben noch andere Möglichkeiten, sollen wir das tun? Der Herr sagte, das ist mein Ziel, mein Auftrag. Und ich bin so dankbar, dass wir das tun dürfen hier, ihr Lieben. Aber es war eine Entscheidung, in allen Situationen Jesus bedingungslos an erste Stelle zu setzen. In meiner Ehe an erste Stelle. In meiner Beziehung zum Geld und meiner Versorgung an erster Stelle. In meinen Zukunftsentscheidungen. Jesus, du stehst an erster Position. Du stehst an erster Stelle. Man kann das so leicht fällen, wenn man nicht in der Wüste ist. Aber in der Wüste, da gilt diese Entscheidung. In meiner Beziehung, Herr. In meinem vollzeitigen Dienst. Herr, ganz gleich, wohin es geht. In meiner Entscheidung für meine Ausbildung an erster Stelle. Es kamen Eltern zu mir hin, ihr Lieben. Die sagten, mein Kind hat die Berufung bekommen. Und in jungen Jahren wird sie jetzt in die Mission gehen. Und wie soll ich damit umgehen? Ich als Vater möchte gerne, dass sie eine gute Ausbildung bekommt. Aber ich muss die Entscheidung fällen, Jesus an erste Stelle zu setzen, ihr Lieben. Manchmal werden wir an diesen Punkten sehr, sehr komisch. Und dann werden wir genauso, wie unsere Eltern oder Großeltern in Sorge sich um uns gekümmert haben und dafür sind wir dankbar. Aber wie wir dann angefangen haben zu sagen, Herr, ich muss deinen Weg gehen und wie uns das dann eine Kette wurde, ein Joch wurde. Ihr Lieben, Jesus an erster Stelle stehen, auch in der Erziehung deiner Kinder. Auch im Loslassen deiner Kinder, wenn Gott sie ruft. Jesus an erster Stelle setzen, auch im Loslassen deiner Geschwister und deiner Freunde. Weißt du, wie viele Freunde ich hab ziehen lassen müssen? Einfach weil Jesus sie berufen hat, woanders hinzugehen. Jesus an erster Stelle zu setzen. Ihn anzubeten, egal was es ist. Ihr Lieben, es ist so leicht, das zu tun, wenn alles easy und schön ist. Aber ihr Herr fragt dich, da wo du in der Wüste bist, da den Herrn anzubeten und an erster Stelle zu setzen und ihm zu dienen. Da wo du das tust, wird die Kraft Gottes vom Himmel herab auf dich gelegt und da kommt Autorität und Salbung auf dein Leben. Willst du das? Jesus ist hier. Und er fragt dich, es ist eine Stunde Gottes. Ihr Lieben, der Herr hat diesen Gottesdienst vorbereitet, vor langer Hand, in der ganzen Woche. Überall hingegebene Beter haben überall gebetet, damit das in Existenz kommt, was heute hier passiert bei dir. Und da ist eine wunderbare Freiheit im Heiligen Geist. Und das ist nicht selbstverständlich, sondern das ist von Gott, vom Himmel herab. Aber willst du das? Er an erste Position, egal wie dein Leben ist. Und wo du bist, damit du gehen kannst. Du hast ein Ziel, du hast einen Auftrag. Und dieser Auftrag ist, Menschen zu retten. Menschen, dass sie wiederhergestellt werden. Das ist nicht ein Auftrag für ein paar extrovertierte Christen. Es ist dein Auftrag. Für dich und für mich. Siehe, ich sende dich. Komm, lass uns einfach aufstehen und wir wollen zusammen beten. Danke, Jesus. Du bist so wunderbar, Herr. Ich danke dir für deine Güte und für deine Liebe. Und Herr, dass die Wüsten Zeiten nicht Zeiten sind, wo wir einfach nur durch Sünde hingekommen sind. Vielleicht mag es so sein. Aber Herr, Wüstenzeiten sind die Trainingszeiten Gottes. Wo er und wo du, Herr, deine Autorität auf jeden Einzelnen legen willst. Denn du hast eine wunderbare Berufung für jeden Einzelnen von uns. Du siehst uns an mit Augen voller Glauben, Herr. Und der Herr sagt zu dir, mein Kind, ich habe dich von Anfang an geplant. Bevor Papa und Mama dich geplant und über dich nachdachten, da habe ich dich schon geplant. Da habe ich schon ein Formular ausgestellt, da habe ich dich schon konstruiert, da habe ich dich schon geplant und habe die Zeiten deines Lebens festgesetzt. Ganz gleich, woher du kommst, aus welcher Kulturkreis du kommst, wie du geboren wurdest, da ist der Plan Gottes über deinem Leben. Und da hat der Herr Zeiten festgesetzt über deinem Leben. Und der Zeitpunkt deiner Geburt ist kein Unfall, sondern der ist der Anfang des Liebesplans Gottes für dein Leben. Es ist der Anfang von dem Heilsplan Gottes, den er durch dein Leben an andere Menschen sichtbar werden lassen will. Herr, ich danke dir für deine Gegenwart. Und ich danke dir für die Wüsten. Und Jesus, ich danke dir, dass du dreimal dem Teufel widerstanden hast durch dein Wort. Dreimal. Und der Vater der Lüge, dieser brüllende Löwe, musste weichen und gehen. Und deine Autorität, die Kraft des Heiligen Geistes, Jesus, kam auf dich. Und du gingst, die Werke Gottes zu tun. Ich weiß nicht, wo du stehst. Aber vielleicht bist du in so einer Wüstensituation. Und vielleicht hast du an dir selber gezweifelt. Vielleicht hast du dich selber abgelehnt. Vielleicht hast du dich verachtet deswegen. Aber der Herr sagt zu dir, du sollst in Autorität und gestärkt heraus hervorgehen, weil ich einen Plan für dich habe. Und vielleicht bist du in einer dieser Runden drin. Vielleicht heißt das eine Materialismus. Und da fragt Jesus dich und sagt, schau, wie ich es vorgemacht habe. Und leg es nieder vor mir, alle falschen Haltungen. Oder vielleicht ist es dein Stolz, die Sehnsucht nach Anerkennung und die Identität, dass deine Leistung und du selber anerkannt wirst. Aber vielleicht betest du auch das Falsche an. Obwohl du Jesus anbetest, betest du doch das Falsche an. Aber ich möchte dir sagen, dass jetzt der Zeitpunkt Gottes ist für dein Leben. Und ich glaube, dass er dich nach dieser Entscheidung fragt. Diese Entscheidung, dass Jesus unwiderruflich, ganz gleich in welcher Situation du bist, ganz gleich in welcher Position du bist, in welcher Not du bist, vielleicht ist es zum ersten Mal, aber vielleicht ist es, dass du es jetzt unwiderruflich über den Bereich, über deine Krankheit, er Nummer eins ist. Nicht mehr du, sondern Jesus. Über deine Finanzen, über deine Beziehungen, über deine Krisen, über deine Wüste, unwiderruflich Nummer eins. wenn du diese Entscheidung fällen möchtest. Und du bist in so einer Wüste. Und in dir ist Glaube gewachsen. Ja, Herr, diese Wüste ist da, damit ich in Autorität, mit Autorität ausgestattet gehe und das Wort Gottes verkündige. Und ich fälle die Entscheidung heute unwiderruflich, du Jesus an erster Stelle in jedem Bereich, speziell in dem Bereich meiner Wüste. Dann komm einfach ganz schnell hier nach vorne und dann möchte ich für dich beten. Dann komm einfach hier nach vorne. Jesus. Jesus. Und du musst nicht in Reihen stehen, denn ich werde nicht für jeden Einzelnen beten. Sondern einfach als Bekenntnis des Glaubens, da komm einfach nach vorne. Als Zeichen, dass du zum Kreuz kommst. Und sagst, ja, Jesus, du an Nummer 1. Oh, Jesus. Dein Wort sagt, dass du Wüsten zu Blumen berinnst. Dass du Wüsten bewässerst. Und so stehen wir jetzt vor dir. Oh, Gott.